Es ist, das ist so meine Einschätzung, eine äußerst schwierige Entscheidung für den HFC, denn es geht ums liebe Geld, wie so oft. Sobotzik hat ja noch einen Vertrag für die Regionalliga bis Ende 2025, also noch 1,5 Jahre ungefähr. Da reden wir also von einem niedrigen sechsstelligen Bereich. Das wäre also die Belastung für den HFC. Dazu kommt ja noch Sreto Ristić, der ja auch noch Vertrag besitzt für die Regionalliga. Und das ist dann einfach ein sehr großer Posten im künftigen Etat, wenn man beide sozusagen vor die Tür setzen würde. Einen hat man ja schon freigestellt, aber dann auch noch mit Thomas Sobotzik. Wäre das, sage ich mal, wirklich ein richtig, richtig viel Geld, ein richtig großer Posten. Und deshalb tut man sich, glaube ich, beim HFC mit der Entscheidung schwer. Wir haben aber im MDR Informationen, dass es so aussieht, dass Thomas Sobotzik zeitnah freigestellt wird.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Badkurvenverstehers. Am Mikrofon sind wie gewohnt Marius Rudolf und Stefan Weitling. Hallo Stefan.
Hi Marius, Grüße.
Stefan, es sind turbulente Zeiten beim Halleschen FC und wir wollen darüber sprechen, über die bittere Niederlage bei Viktoria Köln, das nächste Endspiel am kommenden Samstag zu Hause gegen den SC Verl und über Thomas Sobotzik, den Sportdirektor des HFC. Damit fangen wir gleich an. Noch für euch kurz, es ist am Mittwochvormittag jetzt kurz nach 10 Uhr. Da zeichnen wir auf und es sieht danach aus, dass es beim HFC die nächste große Personalentscheidung geben wird. Wir hatten in den vergangenen Folgen schon über Thomas Sobotzik gesprochen, dass er bei der Vorstellung von Stefan Reisinger nicht dabei war und seitdem die Spieler auch nur noch auf der Tribüne und nicht mehr auf der Bank verfolgt. Stefan, was kannst du uns denn zur Personalie Thomas Sobotzik sagen?
Naja, es verdichten sich schon die Anzeichen, dass der HFC und sein Sportdirektor getrennte Wege gehen werden. Wir haben dazu heute auch bei Sport im Osten, wir zeichnen ja auf am Mittwochvormittag, so kurz nach 10, einen Artikel veröffentlicht online. Es ist, das ist so meine Einschätzung, eine äußerst schwierige Entscheidung für den HFC, denn es geht ums liebe Geld, wie so oft. Sobotzik hat ja noch einen Vertrag für die Regionalliga bis Ende 2025, also noch 1,5 Jahre ungefähr. Da reden wir also von einem niedrigen sechsstelligen Bereich. Das wäre also die Belastung für den HFC. Dazu kommt ja noch Sreto Ristić, der ja auch noch Vertrag besitzt für die Regionalliga. Und das ist dann einfach ein sehr großer Posten im künftigen Etat, wenn man beide sozusagen vor die Tür setzen würde. Einen hat man ja schon freigestellt, aber dann auch noch mit Thomas Sobotzik. Wäre das, sage ich mal, wirklich ein richtig, richtig viel Geld, ein richtig großer Posten. Und deshalb tut man sich, glaube ich, beim HFC mit der Entscheidung schwer. Wir haben aber im MDR Informationen, dass es so aussieht, dass Thomas Sobotzik zeitnah freigestellt wird.
Ja, finde ich auch ganz spannend, auch weil du Ristić jetzt gerade nochmal angesprochen hast. Es ist ja wirklich so, wenn die jetzt freigestellt werden würden, ne, sie werden ja nicht direkt entlassen, das ist ja gang und gäbe so, die Verträge laufen dann ja noch weiter. Und die Verträge laufen dann ja auch wirklich so weiter, wie die Liga-Zugehörigkeit ist. Ne? Also du hast gerade gesagt, Ristić hat auch für die Regionalliga noch Vertrag. Wenn er jetzt nur für die dritte Liga gehabt hätte und der HFC würde absteigen, bedeutet das auch oder würde das auch bedeuten, dass Ristić ja dann raus wäre. Und das gleiche bei Sobotzik, obwohl sie ja schon dann nicht mehr im Verein sind. Das finde ich auch immer noch mal ganz spannend und interessant dazu zu sagen.
Ja, das stimmt.
Wir haben das jetzt so ein bisschen vorausgesetzt.
Ist auch gut ausgehandelt, ne, von den beiden, muss man auch sagen. Ist einfach clever.
Ja, absolut. Und ich bin ehrlich gesagt auch davon ausgegangen, dass das Ristićs Vertrag auch nur für die dritte Liga gilt. Das war zumindest das, was ich zuletzt immer so gehört hatte. Okay, dann ist klar, dass man auch den Posten nicht los wird für den Fall, dass es dann doch runtergeht in die Regionalliga. Ristić haben wir letztens besprochen, kurze Bilanz gezogen. Ein Jahr war er ungefähr beim HFC. Ähnlich sieht es bei Thomas Sobotzik aus. Der hat am 1. April 2023 beim HFC ja die sportliche Leitung übernommen. Wie fällt denn deine Sobotzik-Bilanz nach einem Jahr HFC aus?
Naja, also Licht und Schatten, also das kann man zu jeder Personalie sagen beim HFC. Fangen wir mal mit dem Licht an. Also ich finde, er hat am Anfang der Saison zusammen mit Sreto Ristić den Kader schnell und, jetzt muss man aber sagen, in Klammern scheinbar schlagkräftig zusammengestellt. Er hat auch sehr schnell auf Verletzungen reagiert. Gehört ja auch zur Wahrheit, die den HFC wirklich runtergezogen haben. Kreuzer, nur um eine Personalie zu nennen, hat man mit Eitschberger relativ schnell reagiert. Und es war auch eine kluge, eine schnelle Verpflichtung, die auch funktioniert hat. Das zeigt er jetzt auch in den Spielen, wo er auch offensiver zum Einsatz kommt auf der rechten Außenbahn, also nicht nur als Rechtsverteidiger. Also es war eine sehr gute Entscheidung. Aber zur Wahrheit gehört nämlich auch, haben wir auch oft diskutiert, viele Verpflichtungen, viele neue Transfers spielen unter ihren Erwartungen. Und wenn man natürlich von den Neuzugängen 4 in der Winterpause bereits wieder aussortiert, sie zu der U19 schickt, dann ist das einfach kein gutes Zeichen. Klar, bei jedem Sportdirektor ist es so, dass nicht jeder Transfer sitzt, aber das ist schon auffallend so, dass es eben viele sind, die ja, eben nicht an ihre Leistungsgrenze herankommen. Und deshalb wird halt auch im Verein gestritten. Ne? Ist er der Richtige für die kommende Saison? Egal ob dritte oder vierte Liga, kann er den Kader so zusammenstellen, dass es eine entspanntere bzw. eine erfolgreichere Saison ist, wenn man dann doch absteigen sollte. Er hat ja in Chemnitz nachgewiesen, dass er aufsteigen kann, dass er das zusammenstellen kann, einen Kader. Er hat aber auch einen Kader zusammengestellt, mit der dann am Ende auch abgestiegen ist. Also da ist beides möglich bei Thomas Dobotzek. Das trifft aber auch jeden Sportdirektor zu. Also ich würde mich auch sehr schwer tun mit dieser Entscheidung, weil man diesen finanziellen Aspekt nicht außer Acht lassen darf. Also wenn ich jetzt was zu melden hätte, dann würde dieser finanzielle Aspekt bei mir schon sehr, sehr groß ins Gewicht fallen. Und ich würde dann doch sagen, bevor man ihn quasi vor die Tür setzt und nochmal einen neuen Sportdirektor bezahlt, das ist ja wirklich Wahnsinn, dann könnte man das Geld lieber in den Kader stecken, weil das traue ich Thomas Dobotzek schon zu. Und vielleicht gibt es dann einfach ein bisschen mehr Glück im nächsten Jahr, das weiß man natürlich alles nicht, aber ich kann nicht genau sagen, weil da redet keiner offen drüber im Verein, wie das Verhältnis ist zwischen Präsidium, Sportdirektor, Vorstand, Sportdirektor, also Verwaltungsrat dazu etc. Also das sind so Sachen, da hört man viel, aber es ist halt nicht gesichert. Und diese Atmosphäre, wir haben es ja angesprochen, die ist wichtig. Klar, der Verein hat es begründet, warum Thomas Dobotzek nicht da war auf der Pressekonferenz, als Stefan Reisinger vorgestellt wurde, weil er auf einem ganz wichtigen Termin war. Das werden wir auch noch erfahren, auf welchen Termin. Er wurde aber trotzdem nicht in der Pressemitteilung akzeptiert. Ja, was ich auch gehört habe, dass er auf der Tribüne saß, nicht nur um taktischen Blick zu bekommen, sondern einfach, weil Stefan Reisinger ja vielleicht auch was anders machen wollte. Das ist ja alles okay, aber es ist natürlich so, dass es dann atmosphärisch schwierig ist, einfach das Ganze wieder einzufangen.
Was war es denn für ein Termin? Was der Hallorentermin denn?
Nee, Hallorentermin nicht. Es ist nicht klar. Also wir werden uns alle überraschen lassen. Irgendwann wird es veröffentlicht, um welchen Termin es da ging.
Ach so, okay. Das klang erst so, als ob du schon gehört hättest, was es für ein Termin war.
Aber ich weiß es nicht.
Es war ja mal noch was im Umlauf mit einem neuen Ausrüster. Vielleicht war es dann das. Mal gucken. Wir werden uns überraschen lassen. Und es gehört ja einfach auch dazu, dass man, wenn man über eine Personalie nachdenkt, eventuell dann auch schon einen Nachfolger im Kopf hat. Das muss der Verein machen. So hat das bei Ristić gemacht, weil Reisinger war dann ja auch nicht, den haben sie auch dann nicht erst an dem Tag angerufen und gefragt, wie sieht es denn aus, ob er Zeit hätte, sondern da hat man vorher schon Gespräche geführt mit möglichen Kandidaten. Ähnlich wird sicherlich jetzt auch gerade bei Sobotzek aussehen, dass man sich da sicherlich auch schon mit anderen Kandidaten befasst. Hast du da schon was gehört? Gibt es da schon Namen, die irgendwie im Umlauf sind? Also wer ein potenzieller Nachfolger sein könnte?
David Bergner ist so ein Name, der immer wieder kursiert. Der war ja auch schon vor der Verpflichtung von Sreto Ristić ein Thema. Man kann aber auch intern gucken, was möglich wäre. Wenn dann doch der Abstieg kommt, gibt einen Toni Lindenhahn, der im Verein schon ein Stück weit tätig ist, der auch vielleicht eine Fähigkeit hat, die nicht viele mitbringen, sondern eben diese Fähigkeit, den Verein auch zusammenzuhalten, vielleicht wirklich viele Leute mitzuziehen, das muss man berücksichtigen. Es gibt sicherlich auch andere Namen, die man sich vorstellen kann, aber das sind so zwei, die ich jetzt gehört habe, die ich einfach mal in den Ring werfe, aber alles unter der Prämisse, dass er auch freigestellt wird. Thomas Dobotzek, vielleicht gibt es ja noch die große Überraschung, was man ja nicht ausschließen kann. Wenn der Erfolg zurückkehrt, dann geht es vielleicht auch weiter. Hat ja auch Vertrag, haben wir ja gesagt.
Also Stefan, Toni Lindenhahn ist uns allen ein Begriff. David Bergner, muss ich sagen, da habe ich dann doch schon noch ein paar Fragezeichen. Nehmen uns nochmal mit, wer ist das? Woher kann man ihn kennen? Hat eine HFC-Vergangenheit.
Genau. Der hat als Spieler für den HFC gespielt, hat dann auch seine Karriere beendet. Ich glaube, so 2009 war das. War dann auch Trainer im Nachwuchs von RB Leipzig, Dynamo Dresden gearbeitet, bei Rot-Weiß Erfurt, Chefscout, die Nachwuchsabteilung geleitet. War dann auch Trainer in Chemnitz unter anderem, hat auch mal in Litauen als Co-Trainer gearbeitet. Und zuletzt war er in der Regionalliga Nord bei Teutonia 05. Ich glaube, die haben auch mal gegen RB Leipzig gespielt im DFB-Pokal. Da kann ich mich dran erinnern. Hat auch einen ganz guten Punkteschnitt, 1,85. Ja, aber das ist, müssen wir jetzt nicht groß ausbreiten. Das war jetzt einfach nur mal so ein Name, den ich in den Ring geworfen habe. Wissen tue ich es auch nicht.
Und er ist gerade auch vereinslos, sehe ich gerade. Also da wären zumindest die Voraussetzungen geschaffen, dass man sich einem anderen Verein anschließen kann. Aber wie gesagt, das erstmal noch Spekulation. Dann schauen wir mal weiter, gehen ein bisschen weg von Thomas Dobotzek und gehen rüber zu Stefan Reisinger. Auch der steht aktuell in der Kritik, aber jetzt nicht bei Fans oder Medien, sondern offenbar bei seinen eigenen Spielern. Du hast das sicherlich auch mitbekommen. Ich weiß, du hast letzte Folge gesagt, du bewertest einen Trainer erst nach 3 Spielen. Bei der Mannschaft scheint das aber anders zu sein.
Ja, es gab einen Artikel in der Bild-Zeitung, wo drin stand, dass ein Großteil der Mannschaft mit der Spielidee nicht klarkommen würde, dass da viele Fragen wären, dass sie diesen Plan nicht verstehen und überhaupt, dass es da viel Kritik gegeben haben soll. Ich frage mich immer, wer streut sowas, also mit welchem Interesse? Das ist ja alles auch im Reich der Spekulationen. Fakt ist, es schadet ungemein. Es ist überhaupt nicht hilfreich, weil es nach außen einfach negativ wirkt. Und insgesamt muss ich an der Stelle mal sagen, also der HFC hat ein übergeordnetes Problem. Also der Spruch, nur zusammen, ist momentan einfach nur eine hohle Phrase. Sei es die Personalie Sobotzig oder eben jetzt die vermeintliche Kritik von Spielern am Trainer. Das ist am Ende einfach ein gewaltiger Rucksack für die Mannschaft, für den Verein, für alle im Prinzip. Und der lenkt ab von der eigentlichen Mission, die heißt Klassenerhalt, an die ich als Bartkurvenversteher Marius nach wie vor glaube.
Okay, schon mal vorne weggenommen. Ne? Ich habe die Frage, wollte ich dir natürlich heute nochmal stellen. Okay, also kann man auch sagen, der HFC macht jetzt gerade nicht die beste Werbung für sich selbst. Ne? Also es wird dann wahrscheinlich jetzt auch darauf ankommen, dass man möglichst schnell da irgendwie wieder Ruhe reinkriegt.
Genau, ich habe ja auch das Training letzte Woche verfolgt und da war es schon so, aber das ist nicht ungewöhnlich. Das kann man natürlich jetzt im Nachhinein immer wieder reinprojizieren, dass Jonas Niedfels ein, zwei Mal das Training mit unterbrochen hat und eine Frage gestellt hat, ob es nicht besser wäre, in so einer Formation zu spielen, anstatt in so einer, wie es das Trainerteam vorgab. Dann gab es so eine kleine Diskussion, aber alles sehr sachlich. Und es ist natürlich immer so, wenn die Siege ausbleiben, wenn die Erfolge ausbleiben, dann wird natürlich alles in Frage gestellt. Aber ich hoffe, dass es jetzt nicht zu einem großen Bruch führt. Es ist natürlich schwer, also ich stelle mir das schwer vor als Trainer, wenn du am Dienstag kommst, liest das früh in der Zeitung und bist dann in der Kabine. Da musst du erstmal sagen, Freunde, wollen wir es noch zusammen weitermachen? Und wenn ja, dann müssen wir uns zusammenreißen. Und dann sollen mal all die Hand heben, die ein Problem mit mir haben oder irgendwie meinen, sie wüssten es besser, dann müssen wir das klar ansprechen. Und ich hoffe, das hat Stefan Reisinger gemacht. Er gilt ja als sehr kommunikativ und ich traue ihm das zu, dass er das Ganze wieder einfängt.
Das ist ja wie im richtigen Leben auch. Ne? Man sollte einfach miteinander sprechen und dann lösen sich solche Sachen in der Regel ja auch von alleine wieder auf. Beziehungsweise, was heißt von alleine? Also im Gespräch dann wieder auf. Ich bin
Psychologe, Marius, stark.
Ich habe Kommunikationswissenschaften studiert, Stefan.
Ha. Was bist denn du hier und ich in der Kabine beim HFC?
Ja, weil ich auch Medienwissenschaften studiert habe und deswegen bin ich dann doch eher. Ja,
wahrscheinlich Medien, Hauptfach, Kommunikation, Nebenfach. So haben wir es.
Nee, das macht man so zusammen. Also zumindest in Halle macht man das.
Ich habe das übrigens auch studiert, Medien- und Kommunikationswissenschaften.
Wirklich?
Stimmt.
Na gut, lernen wir uns jetzt hier noch richtig kennen. So, wir machen auch mal weiter. Also Stefan, vielleicht ist diese Kritik ja auch eine Reaktion darauf, dass Reisinger nach der Niederlage bei Viktoria Köln die Mentalität der Mannschaft scharf kritisiert hatte. Wir können uns das hier nochmal anhören, wie er dann bei der PK danach gesprochen hat.
Unabhängig jetzt von den 4-5 Spielen, wir brauchen heute einfach auch dann in den Momenten, egal wer dann auch da ist, über 90, 95 Minuten einfach dann auch die Galligkeit und auch dann alle die Bereitschaft, das dann alles in die Waagschale zu schmeißen, dass du dann hier, dann gehst du hier auch als Sieger vom Platz und das haben wir dann einfach zum Ende hin auch nicht geschafft. Das muss man dann auch ehrlich sagen, da fehlt es dann auch an der Power.
Allerdings muss ich sagen, ich finde Reisingers Kritik war angebracht. Also hätte er das aber dann vielleicht lieber intern ansprechen sollen und jetzt dann nach außen hin sich dann doch eher vor die Mannschaft stellen?
Das wird sich zeigen. Also wie die Mannschaft gegen Ferl reagiert, das ist jetzt auch ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ich fand, ein Trainer sollte, wenn er das Gefühl hat, und das muss ja ein Gefühl gewesen sein, es jetzt öffentlich zu machen, dann ist es vielleicht okay, weil es einfach nochmal so ein Wachrüttler ist. Es kann natürlich auch sein, dass es so ins Gegenteil umschwappt und viele dann denken, da soll er es doch besser machen. Was will er jetzt eigentlich von uns? Wir haben ja alles gegeben und am Ende stehen wir mit leeren Händen da und wirf uns nicht vor, wir würden zu wenig Einsatz zeigen. Es ist schwierig, das zu bewerten. Ich finde, er hat es gesagt und da muss man es einfach hinnehmen. Also, dann ist es so. Man muss auch mal kritisiert werden dürfen. Dafür verdient man auch in der dritten Liga sehr viel Geld.
Ja, und es wird wahrscheinlich so sein, wenn jetzt gegen Ferl es zu einem Sieg reicht, dann hat er die Mannschaft wachgerüttelt mit dieser Aktion. Ja. Wenn es die Niederlage wird, dann wird man sagen, ach, da hat er sich vergaloppiert oder was auch immer. Also man kann es dann wahrscheinlich auch nicht immer allen recht machen und man kann das natürlich auch immer so deuten, wie man möchte. Trotzdem hat mich deine Einschätzung interessiert. Eine andere Personalie, dann gehen wir auch jetzt weg von Stefan Reisinger. Die ersten HFC-Profis, die wecken schon Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Saarbrücken soll an Dominik Baumann interessiert sein. Der dürfte bei einem möglichen Abstieg aber wahrscheinlich ohnehin nicht zu halten sein, oder?
Das denke ich auch. Also hat er mit Zwickau gezeigt, dass er da 2 Jahre lang sehr guten Fußball gezeigt hat, 2-stellig immer getroffen. Dann war er beim HFC nach dem Abstieg von Zwickau Und das glaube ich schon. Ich halte das ein bisschen für unwahrscheinlich mit Saarbrücken, weil er einfach schon heimatverbunden ist. Er hat immer in der Region gespielt, bis auf den kleinen Abstecher mal nach Würzburg. Aber das ist auch nicht so weit bis nach Sachsen von dort. Deshalb würde mich das schon sehr wundern, wenn er quasi komplett rüberzieht in den Westen. Allerdings Saarbrücken, wir wissen alle, die haben durch den Halbfinaleinzug mehrere Millionen Euro eingenommen. Also ich glaube, die können schon mit Geldschein winken. Und andererseits würde mich das auch wundern, weil ja Kai Brünker so ein ähnlicher Typ ist, so ein wuchtiger Stürmer. Aber ich kann es nicht beurteilen, dass natürlich bei einem Abstieg die Mannschaft auseinanderfliegt. Das ist doch sehr wahrscheinlich.
Aber viel mehr Optionen hätte er auch gar nicht. Ne? Wenn er jetzt sagt, er möchte in der Region bleiben, gut, Dresden, das ist halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Oder er muss hoffen, dass Magdeburg absteigt und dann rüber machen. Nein, Quatsch. Aber wir haben es gerade schon angesprochen. Also Dominik Baumann können wir uns schwer vorstellen, dass der bleibt, sollte der HFC runtergehen müssen. Was denkst du denn, wer könnte denn im Abstiegsfall bleiben? Also welche HFC-Profis würden denn dem Verein deiner Meinung nach die Treue halten in der Regionalliga? Die MZ schrieb die Tage, dass Niklas Landgraf einer dieser Spieler sein soll.
Ja, mit denen habe ich ja ein Interview geführt vor dem Spiel gegen Viktoria Köln. Das klang jetzt nicht so mega überzeugend Richtung Regionalliga, aber da kann ich mich natürlich auch irren. Also das weiß ich nicht. Hängt sicherlich auch von den Konditionen ab. Man weiß natürlich, dass Jonas Niedfeld und Niklas Kreuzer schon eine Verbundenheit haben. Die Verträge gelten natürlich auch nicht für die Regionalliga, aber die sind verbunden. Gerade Niklas Kreuzer, der mit seiner Familie sehr gut angekommen ist in Leipzig. Das kann man sich natürlich vorstellen, aber man weiß natürlich nicht, was sie für Angebote dann bekommen. Und wenn die dritte Liga winkt, dann muss man sich das schon ganz genau überlegen, ob man dann doch in die Regionalliga absteigt. Also das ist einfach noch zu früh, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wissen die Spieler selbst noch nicht so genau.
Wird dann sicherlich für uns eine Aufgabe sein, je nachdem, wie es dann in den kommenden Wochen weitergeht beim HFC, das dann näher zu beleuchten und dann auch einfach mal die Fragen zu stellen, wenn sie denn wichtig werden sollten. Dann kommen wir zum Rückblick auf das Spiel gegen Viktoria Köln. 2:4 hat der HFC nach einer kuriosen zweiten Halbzeit das Spiel verloren und das, obwohl man sogar schon 2:0 geführt hatte. Ja. Der HFC hat nun bereits 30 Punkte nach Führung verspielt. Wie erklärst du dir das? Also ist das irgendwann so in den Köpfen drin, dass man in solchen Situationen dann einfach nicht mehr an sich glaubt, weil es halt schon so oft schiefgegangen ist?
Ja, sicherlich. Also ich glaube schon, dass bei dem einen oder anderen dann das Kopfkino angeht, das Gefühl da ist, wir haben jetzt was zu verlieren. Aber es zeigt halt auch, dass die Qualität da nicht da ist. Dieser absolute Siegerwille, der fehlt einfach. Diese Siegermentalität, die wir angesprochen haben letzte Woche, die muss einfach rein, die Mannschaft. Und wir sehen, es ist nicht so leicht, von außen das hereinzureden. Das muss also von innen kommen, von den Spielern. Und das funktioniert einfach nicht. Das Problem ist einfach, sie verlassen sich dann nach Führungen zu häufig aufs Verteidigen, was aber bei 66 Gegentoren, das ist nun mal der Faktencheck, nicht so richtig funktioniert. Ihre Stärke ist eigentlich die Spielstärke, aber dafür braucht's Selbstvertrauen und Mumm. Und den haben sie dann eben nicht in der Situation. Und so ist es halt passiert gegen Köln, dass man viel zu früh den Anschluss bekommen hat und dann ging das Rattern im Kopf los.
Ja, du hast das Spiel für Sport im Osten dir angeschaut und ausführlich zusammengefasst im Nachhinein. Deine Meinung zu den 4 Gegentoren?
Ja, also der Anschluss, Kopfball Lorch nach einer Ecke von Marseiller, das darf natürlich nicht passieren. Also da hat der HFC so viel Erfahrung, wie man Ecken quasi abwehrt und dass Lorch da hinten sich ranschleichen kann aus dem Rückraum und dann so frei zum Kopfball das Ding reinwuchtet, das darf nicht passieren. Genau das letzte Eckballtor, das 4:2 von Anselm, da lässt sich Adjani so ein bisschen abkochen, stellt sich Anselm vor ihn und köpft das Ding rein. Die anderen Tore hast du halt gesehen, das ist wirklich so mit der Auswechslung von Kreuzer, ging halt Stabilität auf der rechten Seite verloren. Marseille hat das ausgenutzt, der ist ein ums andere Mal Marvin Adjani entwischt. Ich will ihm da keinen großen Vorwurf machen. Wir wissen alle, er kommt aus einer schweren Verletzung, braucht erst wieder Rhythmus. Wann hat er eigentlich zum letzten Mal wirklich konstant gespielt? Das war ja auch in Duisburg nicht so, wo er herkam. Und das haben sie gnadenlos ausgenutzt. Und sie haben diesen Marseiller nicht in den Griff bekommen. Der wird auch in die zweite Liga wechseln. Das sind so die Infos, die man hört. Und dann haben sie es einfach gut zu Ende gespielt. Und Halle hat es einfach nicht klug verteidigt. Das hat man beim 3:2 gemerkt, dass man da einfach nicht entschlossen rausgerückt ist und mit aller Kraft den Bäcker abgewehrt hat und dann eben auch den Anselm, der letztendlich getroffen hat.
In der Offensive beim HFC lief es wieder besser. Stefan Reisinger hatte auf das gehört, was die Fans vor dem Spiel verlangt haben, mehr auf Offensive eben zu setzen. 2 Änderungen gab es deshalb in der Startelf. Altschberger und Skenderovic als offensive Außen neben Baumann. Wie hat dir die Formation gefallen? Ist ja doch mal was ganz anderes, ne? Also Sretoristic hat ja auch schon viel rumprobiert, aber jetzt hat man ja dann quasi Doppel-Sechs und dann noch diese beiden Außen.
Ja, also ich muss echt sagen, dass das für mich eines der besten, wenn nicht das beste Spiel war von Skenderovic, nicht nur wegen seines Tors und wegen seiner Vorlage, weil er einfach viel gelaufen ist. Er hat gute Bälle gespielt, ein, zwei Mal auch eine Kontosituation. Tuner Deniz konnte die dann nicht veredeln, aber man hat gemerkt, er hat Geschwindigkeit, er hat Gefühl für den Raum und sein Tor war natürlich klasse. Alle schalten ab, alle dachten, nachdem Kreuzer den Ball dahin bekommen hat, wo es uns Männern besonders wehtut, dass der Schiedsrichter unterbricht. Auch Lofolomo drischt das Ding einfach nur blind nach vorne. Alle schalten ab, aber er bleibt da, bleibt dran und macht da klasse, wie er seinen Gegenspieler Dietz aussteigen lässt. Und auch die Vorarbeit war gut, zieht er ab aus spitzen Winkel. Deniz hält den Fuß rein. Also es war von ihm eine sehr gute Partie. Dominik Baumann insgesamt, ja, war beteiligt am 2-0, hatte eine Chance vor der Halbzeit, aber ist einfach schwer, ne? Wenn die Mannschaft ihn da jetzt nicht von außen groß füttert, dass er da Aktionen bekommt. Er wird irgendwie da lang angespielt. Ja, ist momentan auch in so einer kleinen Delle, glaube ich, braucht auch wieder mal ein Tor aus dem Spiel heraus. Das würde ihm definitiv Selbstvertrauen geben.
Ja, und hatte ja auch Magen-Darm-Probleme. Das hat ja Reisinger dann nach dem Spiel auch gesagt. Deswegen musste er ja auch nach einer Stunde vom Platz.
Genau.
Ähnlich wie Niklas Kreuzer, der ist auch so um die Zeit dann runtergegangen, weil es dann nicht mehr weiterging. Also die beiden mussten ausgewechselt werden und irgendwie hat sich das Blatt dann dadurch ja auch gedreht. Also aus deiner Sicht entscheidend, dass jetzt die beiden wichtigen Stützen runtergegangen sind, dass es dann ja so ein bisschen zerbrochen ist?
Auf jeden Fall spielt das mit rein. Kreuzer habe ich angesprochen, seine Zweikampfstärke, sein Stellungsspiel in dem rechten Verteidigungsraum, das macht er einfach klasse, da ist er Adjani überlegen und Baumann ist natürlich einer, der trotz allem die Bälle super vorne halten kann, wenn er ihn mal runterpflückt mit der Brust, der fehlt dann auch einfach, auf jeden Fall sind das Gründe, aber der Hauptgrund, warum es am Ende nicht gereicht hat, ist eben, man hat Masa ja nicht in den Griff bekommen und hat eben auch nicht die Power gehabt, nicht den Mumm gehabt, weiter Köln früh zu stören, sie einfach wegzuhalten vom eigenen Tor. Und ist dann einfach passiv geworden, ist immer weiter nach hinten geklappt und dann wird es einfach schwer, dann wirst du förmlich erdrückt.
Und leider hat ja die Konkurrenz auch gepunktet. Mannheim und Bielefeld am vergangenen Wochenende jeweils unentschieden gespielt. Eigentlich so, dass der HFC hätte rankommen können. Auf drei Punkte wären es dann gewesen. So sind es jetzt aktuell bei noch 5 ausstehenden Spielen 6 Punkte. 15 Punkte sind also noch insgesamt zu holen. Du hast schon gesagt, du glaubst weiter daran. Dann schauen wir mal auf das nächste Spiel. Die nächste Möglichkeit, die so dringend benötigten Punkte zu sammeln, die hat der HFC am Samstag 14 Uhr im eigenen Stadion dann wieder gegen den SC Verl. Und der kommt mit viel Selbstvertrauen nach Halle. Die sind seit 7 Spielen ungeschlagen.
Ja, und lass mich nochmal eine Sache ausführen. Ich weiß, für den aktuellen Moment sieht es einfach dermaßen beschissen aus für den HFC. Aber, und das muss man Thomas Sobotzik zugute halten, das hat er uns auch im MDR kürzlich am Montag erklärt. Also er war ja damals 1999 Profi bei Eintracht Frankfurt und da war die Situation noch auswegloser. Da musste man wirklich die letzten 4 oder 5 Spiele gewinnen. Man hatte 2 Spieltage vor Schluss 5 Punkte Rückstand und ein um 8 oder 9 Tore schlechteres Torverhältnis gegenüber Nürnberg. Und man hat es tatsächlich geschafft. Und das gegen große Mannschaften. Man hat das letzte Spiel dann gegen Kaiserslautern 5-1 gewonnen. Da hat auch Sobotzik getroffen. Das ist natürlich alles ein bisschen Malerei und man glaubt an das Wunder, aber das muss man, glaube ich, auch machen. Und wenn man realistisch ist, ganz realistisch, ich weiß, ich bin da immer so positiv, aber was anderes gibt's mit mir auch nicht, sonst muss man leider abschalten. Wenn der HFC gewinnt, was ja absolut realistisch ist, und Bielefeld beispielsweise verliert, was absolut realistisch ist, dann sind es noch 3 Punkte Rückstand. Es gibt das direkte Duell, man hat also trotzdem noch das schlechtere Torverhältnis, aber insgesamt muss man theoretisch, wenn man das direkte Duell gewinnt, was schwer wird auf der Alm vor 30.000 Fans, aber muss man eigentlich nur 4 Punkte aufholen auf Bielefeld. Und jetzt zu deiner Frage. Verl gut drauf, Aue geschlagen, haben ihnen den Aufstiegszahn gezogen, die letzte Hoffnung mit 2, glaube ich, waren das sehr schnellen Toren. Ist eine unglaublich spielstarke Mannschaft, aber für den HFC gibt es einen Vorteil. Für diese Mannschaft geht es um nichts mehr und vielleicht ist das der Vorteil.
Das hatte ich ja letzte Woche auch schon versucht, Viktoria Köln in die reinzulegen. Ja,
die wollten aber unbedingt, du hast ja gehört, was sie gesagt haben. Ne? Ja. Das wichtigste Spiel der Saison.
Und es ist tatsächlich, Olaf Janssen hat es danach auch nochmal begründet, der Trainer von Viktoria Köln, warum das denn so war, weil die spielen jetzt eigentlich nur noch gegen die Top-Teams aus der dritten Liga.
Genau,
und er hat gesagt, wenn sie das verloren hätten, hätten sie, glaube ich, nur noch 7 Punkte Vorsprung gehabt auf den HFC und bei dem Restprogramm hätte es echt nochmal eng werden können. Also Viktoria Köln dürfte jetzt gesichert sein. Aber Olaf Janssen hat, so ähnlich wie du es gerade mit Sobotzik angesprochen hat, auch gesagt, ich weiß gar nicht, ob der auch bei Eintracht Frankfurt da war oder beim FSV Frankfurt. Auf jeden Fall hat er auch noch eine alte Anekdote erzählt, dass er auch mal in so einer ausweglosen Situation es am Ende mit seiner Mannschaft dann doch noch geschafft hat. Also da kommt viel Zuspruch von außen. Da glauben einige, dass da noch was möglich ist. Dann lass uns an der Stelle auch gerne noch aufs Hinspiel zurückschauen. Das machen wir ja eigentlich auch immer. Hast du das noch im Gedächtnis?
Ja, habe ich noch. Also HFC ist früh in Führung gegangen. Das weiß ich noch. Baumann war das, so eine Lofolomo-Flanke. Oder?
Boah, Flanke weiß ich gar nicht mehr, aber Lofolomo
hat auf jeden Fall später auch noch getroffen. Ja, doch, ich glaube, genau. Und dann haben sie aber drei Dinger geknackt bekommen und haben dann nochmal das 2-3 erzielt, aber für mehr hat es nicht gereicht. Und du hast halt diese Spielstärke von Ferl gesehen. Ich glaube, Eitschberger hat damals noch einen Elfmeter verursacht. Ja, sowas, glaube ich.
Auch einer, den man auf jeden Fall geben konnte. Ich habe mir die Zusammenfassung auch nochmal angeschaut. Und was auch...
So, und jetzt nochmal ganz kurz, Marius. Wer steht denn eigentlich im Tor in den letzten drei Spielen beim SC Ferl? Jetzt wollen wir mal Butter bei die Fische. Bist du vorbereitet?
Nee, sag.
Tom Müller, Ex-HFC-Torhüter, geboren in Dessau.
Nicht verwandt und verschwägert mit Sven Müller?
Nee, aber er hatte damals dieses Wahnsinns-Kopfballtor erzielt. Gegen Erfurt war das in der dritten Liga, Tom Müller. Und er hat in den letzten beiden Spielen 90 Minuten absolviert, also die letzten drei sogar.
Und da können wir sicher sein, wenn wir nochmal an den HFC-Fluch zurückdenken, der wird jetzt nun wahrscheinlich dann nicht ausgerechnet gegen den HFC auch nochmal so ein Tor machen.
Nee, das nicht. Ich gucke mal ganz kurz, aber er hat... lange in Halle gespielt, ist er dann, glaube ich, nach Jena, dann nach Münster und wir gucken mal ganz kurz, warte, gib mir die Sekunde.
Ja, die Namen Müller. Ich überbrücke das mal kurz, die Namen Müller, Meier und Schulze spielen beim HFC auch eine große Rolle, ne? Also Schulze gerade zweimal also, im Tor, André Meier kennen wir auch noch.
Kam 2009 aus der Jugend von Dessau und hat dann bis 2021, also 12 Jahre beim HFC absolviert, das ist stark.
Das ist eine ganze Ecke. Was ich aber noch sagen wollte zu Ferl,
ja.
Aber da sind wir ja auch immer noch, vor dem Hinspiel hatten die auch schon mal so eine Serie gestartet. Also da hatten die 6 Spiele ungeschlagen vor diesem Spiel gegen den HFC. Mit dem Sieg gegen den HFC waren es dann auch 7, so wie es jetzt gerade aktuell 7 sind. Ist das vielleicht auch so der große Unterschied? Also Ferl steht ja auch nicht so weit über dem HFC, aber anders als der HFC haben die es halt geschafft, in der Hinrunde und in der Rückrunde jeweils mal so eine Serie zu starten, das was dem
Auf
HFC
jeden
immer
Fall.
Nicht gelungen ist.
Und ich glaube, sie sind nach der Winterpause eingebrochen, weil ihr bester Mann, Batista Meier, zurückgeholt wurde nach Dresden. Dann haben sie ihn ja abgegeben, glaube ich, in die Schweiz und mussten sich erst wieder ein bisschen finden. Aber das ist eine Mannschaft, die hat eine klare Spielidee, hat man auch gesehen im Hinspiel. Kann ich mich an eine Szene erinnern, da hatte Zazar den Ball und war dann umstellt von ganz vielen Ferlern. Also sie gingen sehr gut ins Gegenpressing, haben eine gute Balleroberung und spielen dann zielstrebig nach vorne. Haben mit Petov einen Mann, der unglaublich weit einwirft. Also da muss man auch aufpassen, da sind schon ganz viele Tore gefallen nach Einwürfen. Die sind wie Flanken, aber das ist eine Mannschaft, die ist auswärts oder zu Hause aus Sicht des HFC auf jeden Fall schlagbar.
Oliver Batista Meier, auch gerne OBM genannt, war wirklich in der Hinrunde extrem wichtig. Ich glaube, 18 Scorerpunkte gesammelt, 9 Tore, 9 Vorlagen. Dann hatten Dresden zurückgeholt. Die haben ihn abgegeben, um sich dann Arslan wieder leisten zu können. Naja, wie das gelaufen ist, das wissen wir jetzt auch inzwischen. Aber wirklich umso erstaunlicher, dass die sich dann trotzdem noch so gefangen haben. Und auch im Hinspiel, Oliver Batista Meier, ein schönes Tor geschossen gegen den HFC. Das war dieser Tunnel, wo er noch so einzelne Spieler hat aussteigen lassen. Genau. Also gut, dass der jetzt nicht mehr mit dabei ist. Was stimmt dich denn, abseits davon, dass Batista Meier nicht mehr dabei ist, optimistisch, dass es gegen Ferl dann endlich mal wieder zu 3 Punkten reichen könnte?
Ja, auch so das Gesetz der Serie, dass eine Mannschaft eigentlich schon abgeschrieben ist und dann nochmal zurückkommt. Wie nachhaltig das ist, das werden wir sehen, aber beispielsweise war es ja so, als in Lübeck Florian Schnorrenberg freigestellt wurde, der Ex-HFC-Trainer, da hat man plötzlich gegen Regensburg 1-0 gewonnen und das sind manchmal so Sachen, also das hat auch Thomas Sobotzi gesagt, Fußball kennt keine Logik und ich glaube, das ist der Strohhalm, an den sich der HFC hangelt und sie haben es ja auch gezeigt, dass sie jetzt wieder Tore schießen können gegen Viktoria Köln. Das zweite war eine gute Balleroberung, da hat man es schnörkellos nach vorn gespielt, zielstrebig gut nachgesetzt, hat also auch das nötige Glück gehabt und das muss einfach Mut geben. Und ich glaube auch, dass sie jetzt dieses Erfolgserlebnis brauchen, um dann einfach nochmal frischen Glauben zu haben, dass vielleicht doch noch was geht.
Ja, und das dann auch im eigenen Stadion. Ich bin gespannt, wie voll es sein wird. Kann mir vorstellen, dass die Unterstützung wieder groß sein wird, auch wenn es nicht ganz so gut aussieht. Und das haben wir beim letzten Heimspiel auch schon gesehen. Da waren es auch über 7.000 und das am Sonntagabend. Diesmal haben wir ja Samstag 14 Uhr. Also beste Zeit für ein Fußballspiel und um ins Stadion zu gehen. Dein Tipp, wie geht's aus?
3-0 für den HFC.
Tore?
Ach, warte. Muss ich überlegen. Denis, Skenderovic und Behrendt.
Behrendt. Ich hoffe immer noch drauf. Im Pokal hat das schon einmal gezeigt, dass er da so einen Pferdefuß hat, dass er den dann jetzt auch mal in einem Heimspiel, ich denke, dann brennt das Stadion im positiven Sinne. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke Stefan.
Gerne.
Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert gerne diesen Podcast, ganz egal, wo ihr ihn gerade gehört habt. Bei Apple, bei Spotify, in der ARD-Audiothek. Wir sind fast überall zu finden, natürlich auch auf der MDR-Website im Sport. Außerdem haben wir auch eine Facebook-Gruppe, die heißt ebenfalls Bartkurvenversteher. Und dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren. Danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bartkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.